Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Fühlen Sie sich manchmal fremdbestimmt? Haben Sie immer viel um die Ohren und liegt es vielleicht daran, dass Sie ganz schlecht Nein sagen können? Oder sagen Sie vielleicht einfach zu schnell Ja? Denn es gibt ja viele Gelegenheiten, nach denen wir uns darüber zum Beispiel ärgern, einem Kollegen oder Freund etwas zugesagt zu haben, was wir eigentlich zeitlich gar nicht schaffen können, dann hinterher abzusagen, das ist ja vielleicht eher peinlich. Warum aber ist das Ja so leicht rausgerutscht und warum ist es so schwer, Nein zu sagen? Darüber werden wir sprechen heute in der Domradio-Beratung. Ich heiße Dagmar Peters und freue mich, dass Sie zuhören. Domradio, die Beratung, Grenzen setzen, Nein sagen ist heute unser Thema. Kannst du das mal eben für mich erledigen? Die Frage, die haben Sie sicher auch schon mal gehört. Für den einen ist Delegieren prima, der muss etwas nicht tun. Der andere, der zu schnell Ja sagt, der hat nachher mehr Arbeit. Wenn Sie immer viel um die Ohren haben und zu viel um die Ohren haben, kann es vielleicht sein, dass Sie schlecht Nein sagen können oder Sie sagen einfach zu schnell Ja. Aber warum flutscht das Ja so gerne raus und warum ist das Nein sagen so schwer? Darüber spreche ich mit Edith Thelen von der katholischen Familienberatungsstelle in Kerpen. Herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen.
Das Ja, das funktioniert viel leichter als das Nein. Woran liegt das, Frau Thelen?
Oh, ich glaube, das hat ganz viele unterschiedliche Gründe. Heute Morgen, als ich gesagt habe, dass ich hier zu der Sendung fahre, sagte eine Kollegin von mir direkt, oh, da bist du ja die Richtige für. Aber nicht etwa, weil ich so gut Nein sagen kann, sondern weil ich auch jemand bin, dem schnell ein Ja rausflutscht. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, was man damit verbindet, wenn man Nein sagt. Na, auf der einen Seite enttäuscht man damit ja Leute, wenn man gebeten wird, irgendetwas für jemand anders zu machen und sagt dann Nein, habe ich keine Zeit für oder kann ich gerade nicht oder will ich nicht, dann riskiert man, dass man andere Menschen enttäuscht, dann riskiert man, dass man vielleicht mit der Nase nicht überall dabei ist, dass man bestimmte Dinge verpasst. All solche Dinge können eine Rolle spielen.
Also vielleicht auch dieses, vielleicht werde ich beim nächsten Mal gar nicht mehr gefragt.
Richtig, genau.
Ja. Nichtsdestotrotz kann es aber sein, dass wenn ich dann mir zu viel aufhalse, dass ich nicht nachher gewünschtes Lob habe oder eben den Erfolg, den ich vielleicht gerne hätte oder das Ansehen bei meinen Freunden, sondern genau das Gegenteil passiert.
Es kann durchaus sein, dass man kritisiert wird, weil man möglicherweise als Ja-Sager abgestempelt wird oder auch nicht mehr ernst genommen wird, weil andere Menschen merken, ach ja, denjenigen kann ich immer manipulieren, der tut eh alles, was ich von dem möchte. Also das permanente Ja-Sagen ist nicht immer mit Lob verbunden, auch wenn man oft die Idee im Kopf hat.
Was passiert denn, wenn wir jetzt nicht wagen, uns zu behaupten? Was passiert, wenn wir immer Ja sagen? Sie haben schon gesagt, man wird zum Ja-Sager, man wird abgestempelt, aber was passiert dann noch?
Ja, also ich glaube, es können ganz unterschiedliche Folgen damit verbunden sein. Das eine ist, für einen selber kann das natürlich bedeuten, dass man sich selber völlig überfordert, sich viel zu viel aufhalst und irgendwann dieses viel besprochene und beschriebene Burnout auftritt. Das ist so das eine. Das andere ist so im Umgang mit anderen Menschen kann es passieren, dass man ausgenutzt wird, dass man permanent für andere Dinge übernimmt, die eigentlich gut selber machen könnten, dass man, wie ich eben schon mal gesagt habe, vielleicht auch nicht mehr ernst genommen wird und der andere oder die anderen so das Gefühl haben, naja, da ist jemand mir gegenüber, der sagt sowieso immer ja, der hat keine eigene Meinung. Also solche Dinge auch damit verbunden sein können.
Genauso schlecht ist es vermutlich, einfach immer Nein zu sagen. Wenn man der immer Nein-Sager ist, dann ist man ja überhaupt nicht mehr hilfsbereit.
Das
nicht
stimmt.
Mehr freundschaftlich.
Ja, ich meine, das ist natürlich auch so etwas, was man oft im Hinterkopf hat. Ne? Wenn ich zu oft Nein sage, dann werde ich vielleicht als egoistisch angesehen. Na, das hat sowas mit unseren Wertvorstellungen zu tun. Und dann kann es auch passieren, so wie Sie eben schon gesagt haben, dass man irgendwann nicht mehr gefragt wird, weil andere Menschen wissen, naja, der sagt ja sowieso, nein, den brauche ich gar nicht mehr zu fragen. Und damit setzt man sich selber auch in eine Ausposition im Grunde, wo man dann auch tatsächlich an bestimmten Dingen nicht mehr teilnehmen kann.
Warum wird das denn häufig so ein Nein als Egoismus ausgelegt? Warum denkt man nicht daran, dass ja jeder selber seine eigenen Bedürfnisse hat und kann das dann auf den anderen so projizieren? Warum fällt das so schwer?
Ja, ich glaube, dass das so etwas zum einen mit einer Werthaltung zu tun hat. Also in unserer Kultur ist es ja schon üblich, dass man einen bestimmten Altruismus auch zeigt. Das heißt, für andere da zu sein, für andere etwas zu tun, anderen etwas Gutes zu tun, das ist ein Wert, der in unserer Gesellschaft einfach sehr wichtig ist. Jetzt habe ich so ein bisschen gerade den Faden verloren.
Sie, ja, also
gerade noch mal helfen.
Also wenn,
ich hatte einen Gedanken im Kopf, der ist gerade weg.
Ja, das macht überhaupt nichts. Also wenn jetzt zum Beispiel das Nein immer wieder kommt, immer wieder sagt man Nein, dann wird man vielleicht kategorisch ausgeschlossen. Sagt man immer Ja, ist es aber auch nicht gut. Man muss also zu so einer Balance finden,
genau,
richtig?
Genau, man muss ein gutes Mittelmaß im Grunde finden, wo man so die eigenen Bedürfnisse abwägt im Vergleich zu den Bedürfnissen vielleicht von anderen Menschen. Na, um da ein gutes Maß zu finden von, ich komme dir entgegen, ich tue etwas für dich und nehme mich selber aber auch nochmal ernst.
Was kann man also konkret tun, damit das nicht als Egoismus rüberkommt, sondern dass der andere auch weiß, das geht nur darum, dass sonst keine Zeit mehr für die privaten eigenen Bedürfnisse des anderen da sind.
Also in vielen Fällen kann es hilfreich sein, wenn mir irgendetwas angetragen wird, dass ich dann zunächst mal sage, ich muss da erstmal drüber nachdenken. So, und man für sich selber damit auch Zeit hat zu überprüfen, was ist das für ein Anliegen, was an mich herangetragen wird? Wie passt das im Augenblick in mein Zeitbudget vielleicht auch rein? Oder auch, ist das etwas, was ich tatsächlich kann, von den Fähigkeiten her und von der Zeit her? Und in dem Moment, in dem ich mir darüber im Klaren bin, was das für ein Anliegen ist und wie das auf mich auch oder welche Auswirkungen das auf mich hat, kann ich auch ganz anders mit dem anderen darüber sprechen, wenn ich Nein sage und kann das begründen.
Das Zeitbudget, das spielt sicherlich auch eine Rolle, das zu überprüfen, denn das Zeitbudget, dieses teilt man eben nicht nur mit einem Menschen, der einen was bittet, vielleicht sind da ganz viele, die irgendwas von einem wollen, darüber wollen wir gleich auf jeden Fall auch noch sprechen. Heute in der Domradio-Beratung das Thema Grenzen setzen, Nein sagen. Es gibt Situationen, da ärgern wir uns nachher darüber, dass wir etwas zugesagt haben, was wir eigentlich zeitlich gar nicht schaffen können und wir hätten es vorher wissen können oder müssen. Inwieweit spielt denn das eigene Selbstwertgefühl eine Rolle, Frau Thelen, wenn ich also quasi meine, ich muss zum Beispiel mir immer mehr Arbeit aufhalsen, um meinem Chef oder meinen Kollegen zu imponieren?
Also ich glaube, dass das Selbstwertgefühl oder so, dass die Selbstachtung, also auf sich selber zu achten, dass das tatsächlich eine große Rolle spielt. Vor lauter Schauen darauf, was wollen denn andere Menschen von mir, vergisst man ganz oft tatsächlich erstmal zu gucken, was brauche ich denn selber und was kann ich leisten, was will ich leisten und was tut mir tatsächlich gut. Also wir haben ja eben schon mal darüber gesprochen, dass es wichtig ist, ein gutes Maß zu finden zwischen etwas für andere tun und mich selber aber auch noch ernst nehmen. Und ich glaube, dass das tatsächlich häufig zu wenig beachtet wird bei den Menschen, die sehr schnell dazu neigen, Ja zu sagen, Dinge anzunehmen.
Es wird manchmal auch vielleicht so ein gewisser Druck aufgebaut, wenn dieses Nein nicht angenommen wird, in dem Sinne, dass der andere immer wieder nachfragt. Also wenn ich jetzt 5-mal gefragt werde, kannst du das nicht vielleicht doch machen? Weil es wäre ganz wichtig für mich, wenn du das jetzt übernehmen könntest, dann fällt es besonders schwer, weil man dann ja auch vielleicht 4 oder 5-mal Nein sagen muss.
Ja, richtig. Und dann beim Nein zu bleiben, ist einfach sehr viel anstrengender, als so spontan erstmal auf eine kurze Anfrage Nein zu sagen. Ich meine, es gibt natürlich auch ganz viele Methoden, wie man jemanden dazu bringen kann, dann doch noch Ja zu sagen. Sei es, dass man 5-mal nachfragt oder sei es, dass man es besonders gut begründet, ein schlechtes Gewissen macht oder auch anfängt zu erpressen. Ne? Wenn du das nicht tust, dann passiert dieses oder jenes. Und gerade so im beruflichen Kontext, was Sie eben angesprochen haben, fällt es natürlich nochmal besonders schwer, auch zu entscheiden, ist das jetzt etwas, was ich tatsächlich für meinen Chef machen muss, weil ich nicht drumherum komme, Oder kann ich mir erlauben, habe ich hier so einen Status, dass ich mir erlauben kann, auch wirklich Nein zu sagen. Zu sagen, nee, ich schaff's im Augenblick nicht oder ich kann es aus diesem oder jenem Grund nicht machen.
Das heißt, die Sorge auch ein bisschen davor, vielleicht den Job zu verlieren.
Richtig, das spielt schon eine
oder
Rolle.
Eben nicht aufzusteigen.
Ja, und das hat auch zu, also den Job zu verlieren, das ist etwas, was aus meiner Sicht schon zugenommen hat. Es gibt, das merken wir in der Beratungsstelle ganz oft, wenn es darum geht, Termine zu vereinbaren. Das ist ganz interessant. Es kommt viel häufiger, als das früher der Fall war, von unseren Klienten, zu dem Zeitpunkt kann ich nicht, da muss ich arbeiten und ich kann mir nicht frei nehmen. Ich habe Sorge, dass ich dann gekündigt werde. Also diese Sorge, die steckt bei ganz vielen Dingen wirklich dahinter.
Das Nein wird also umso schwerer, je häufiger ich gefragt werde. Das heißt, derjenige, der unbedingt ein Ja will, der hat dann schon eine gewisse Taktik und sagt, ach, ich frage jetzt einfach mal oft und bin da frech und frage nach. Irgendwann wird er schon Ja sagen.
Genau. Das kann eine gute Taktik sein.
Wie kann man es denn schaffen, ohne selber dann wirklich ja, darunter zu leiden, bei diesem Nein zu bleiben? Kann man sich da mehr Stabilität verleihen? Gibt es da Tricks, Tipps?
Also ich glaube, das Wichtigste ist so das, was ich eben schon mal angesprochen habe, sich erstmal Zeit zu verschaffen, um nicht zu schnell in bestimmte Dinge reinzustolpern. Es kann ja auch durchaus sinnvoll sein, Ja zu sagen in bestimmten Situationen, auch wenn man vielleicht Nein sagen wollte. Aber sich die Zeit zu nehmen, zu sagen, pass auf, ich denke nochmal drüber nach und guck mal, wie das bei mir aussieht, ob ich das machen kann oder nicht, das kann schon mal ein guter Selbstschutz sein, weil man sich dann auch erstmal über sich selber und seine eigene Situation klar werden kann. Man kann sich überlegen, mit welcher Taktik versucht mich denn da jemand zu überrumpeln oder zu überreden oder auch zu erpressen, bestimmte Dinge zu machen. Und dann ist es möglich, aus diesem Wissen heraus, aus dieser Selbstbestimmtheit heraus, auch eher beim Nein zu bleiben und zu sagen, auch wenn du mich noch 6-mal zusätzlich fragst, ich kann es trotzdem im Augenblick nicht leisten. Also das wirklich auch nochmal anzusprechen.
Viele Menschen haben dann ein schlechtes Gewissen, wie man damit umgehen kann. Darum geht es gleich erstmal um halb die Nachrichten. Aktuelles aus Welt und Kirche. Grenzen setzen, Nein sagen, das ist heute unser Thema in der Domradio-Beratung. Zu Gast ist Edith Thelen von der katholischen Familienberatungsstelle in Kerpen. Über das schlechte Gewissen haben wir noch nicht gesprochen, das man hat, wenn man häufig Nein sagt. Wenn man dann vielleicht nochmal gefragt wird, willst du wirklich nicht, kannst du wirklich nichts für mich übernehmen, kannst du wirklich nicht mal eben nach meinem Computer schauen. Oft geht es dabei auch um Freunde, um Hilfeleistungen, zum Beispiel beim Umzug. Dann denken einige zuerst daran, dass sie natürlich selbstverständlich helfen möchten, weil es kann ja auch sein, man kommt umgekehrt in dieselbe Situation, Frau Thelen. Das ist so eine Zwickmühle, oder?
Das ist eine Zwickmühle, das ist richtig. Man möchte ja auch, gerade wenn es Freunde sind oder gute Bekannte, Menschen, zu denen man eine gute Beziehung hat und pflegen möchte, denen möchte man ja schon auch was Gutes tun. Ne? Die Idee hat man ja selber auch. Und wenn man dann sagt oder sagen muss, nein, ich kann dir nicht helfen, dann passiert schnell, dass man ein schlechtes Gewissen hat, weil man die Idee hat, eigentlich müsste ich doch helfen. Ne? Und so ein schlechtes Gewissen führt dann oft dazu, dass man ja Dinge zusagt, die man besser nicht machen würde. Na, das ist schon eine Zwickmühle.
Es gibt Menschen, die in dem Moment, wo sie zusagen, das ja auch wirklich ernst meinen und auch wirklich glauben, dass sie das gerne tun wollen und glauben auch vielleicht, dass sie die Zeit haben.
Und in dem Moment, wo sie anfangen, dann zu helfen, merken, eigentlich geht's überhaupt nicht. Und das ist, glaube ich, dann nochmal eine zusätzliche Hürde, wenn man merkt, ich kann es eigentlich nicht leisten, ich habe es zugesagt, aber ich kann es nicht leisten, dann die Notbremse zu ziehen und zu sagen, hör mal, ich habe dir das zwar zugesagt, aber ich merke, ich kann es trotzdem nicht leisten, das ist nochmal besonders schwierig.
Weil es unangenehm ist.
Ja, unangenehm, peinlich, man kann eine eigene Anforderungen vielleicht auch nicht erfüllen, weil man hat sich ja vorher auch gedacht, ich kann das schon, ich kriege das schon hin und merkt, man kann es dann doch nicht.
Also man kann vor sich selbst nicht mehr gerade stehen, also ist das so ein bisschen, dass man sich vor sich selbst...
Vor sich selber, aber auch vor anderen, ne, Dinge zugesagt zu haben, wo man merkt, bei denen man merkt, das geht nicht, da hat man verbindet automatisch das Gefühl damit, man kann bestimmte Dinge nicht leisten. Das hat wieder einen Wert, das hat was Abwertendes, ne? Was man damit vermittelt.
Diese Notbremse ist aber dennoch immer noch eine Möglichkeit. Also es ist nicht so, dass man sagt, jetzt habe ich mich verkalkuliert, jetzt muss ich dem anderen helfen und meine Sachen, meine Bedürfnisse fallen komplett hinten rüber, weil das wäre auch sehr unbefriedigend. Nichtsdestotrotz, gerade bei Freunden wird das eben sehr schwierig sein. Sowas sollte man sich nicht mehr als einmal erlauben, oder?
Das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, dass es wichtig ist, gerade in einer Freundschaft oder eine Freundschaft, ja, hat ja auch was mit Tragfähigkeit in solchen Situationen zu tun, wenn man ehrlich miteinander umgeht. Und ich glaube, man macht Freunden und sich selber nur was vor, wenn man immer sagt, naja, ich habe da jetzt einmal A gesagt, da muss ich auch B sagen. Ich glaube, dass eine Freundschaft sehr viel besser aufgebaut ist, auf einem ehrlichen Austausch. Dann auch zu sagen, hör mal, ich krieg's einfach nicht hin. Ich wollte dir gerne einen Gefallen tun, aber ich krieg's einfach nicht hin.
Dann muss man mit der Enttäuschung des Gegenüber klarkommen.
Dann muss man mit der Enttäuschung klarkommen, aber das hat natürlich nicht unbedingt was mit mir selber zu tun, diese Enttäuschung. Die Enttäuschung beim anderen hat was damit zu tun, dass der frustriert ist, so, dass er keine Hilfe gekriegt hat. Ich bin auch manchmal frustriert, weil ich bestimmte Dinge nicht kriegen kann und überlebe es trotzdem. Und ich glaube, wenn es eine wirkliche Freundschaft ist, muss die auch mal Frust ertragen können. Wenn jemand sich dann von mir abwendet, weil er so frustriert ist, aus solchen Gründen, bloß weil ich dann Nein gesagt habe oder ehrlich meine Situation da geschildert habe, dann war es vielleicht auch die Freundschaft nicht wert.
Das heißt, diese Ängste spielen mit eine Rolle, wenn jemand vorschnell Ja sagt, auch bei Freundschaften. Genau. Da sind wir also nicht wie eben beim Jobverlust, sondern ja, da sind wir dabei, ja, dass man Angst hat vor Freundschaftsverlust.
Man verbindet ja immer mit, ich werde gefragt, jemandem anders einen Gefallen zu tun, verbindet man ja automatisch mit der Qualität der Beziehung. Da ist jemand, der traut mir das zu, dass ich das mache. Da ist jemand, der mag mich, wenn ich ihm einen Gefallen tue. Also man macht ja häufig oder versucht jemandem einen Gefallen zu tun, häufig auch mit der Idee, danach mag er mich besonders oder dann bin ich besonders beliebt, der braucht mich, das kann ja auch ein Grund sein, ne? Oder ich bin ihm besonders wertvoll, weil er mich fragt, da mitzumachen oder dieses oder jenes zu übernehmen. Und man hat natürlich schon die Idee im Hinterkopf, nicht immer bewusst, wenn ich da Nein sage, dann mag er mich vielleicht nicht mehr, ne? Das erfährt man schon als kleines Kind. Wie oft hört man auf der Straße, du bist aber ein böses Kind, ne? Wenn ein Kind sagt, nein, ich möchte dieses oder jenes nicht.
Das heißt, das Nein wird gleich auch abgestempelt als etwas Schlechtes.
Ja, genau. Und als ein Abwerten, so wird es oft abgestempelt auch, ne? Jemand will mir etwas nicht, einen Gefallen nicht tun.
Auf das Nein bei den Kindern werden wir in der nächsten Sendestunde kommen, denn die können eigentlich sehr gut Nein sagen, zumindest wenn sie sehr klein sind, können sie das ganz besonders gut. Aber gleich wollen wir erst nochmal über den Umgang mit dem eigenen Zeitbudget sprechen und wie man lernen kann, zu einer guten Balance zu finden. Grenzen setzen, Nein sagen, heute unser Thema in der Domradio-Beratung. Zu Gast ist Edith Thelen von der katholischen Familienberatungsstelle in Kerpen. Frau Thelen, wir haben uns über das Ja sagen, über das Ja, was schnell rausflutscht, unterhalten, über das Nein sagen, über das häufigere Nein sagen, was ein bisschen unter Druck setzt. Dann gibt es aber noch die Vielleichtsager, die Menschen, die auf eine Bitte, auf eine Frage antworten mit vielleicht, ich weiß noch nicht so genau. Wie geht man damit um? Ist das vielleicht eine gute Möglichkeit für einen Mittelweg?
Das kann eine gute Möglichkeit sein, wenn das vielleicht in die Richtung geht, was ich soeben schon mal gesagt habe, dass man sich Zeit verschafft und sagt, ich muss darüber nachdenken, ich muss überlegen, wie das in meine Zeit reinpasst, ob ich da Zeit für habe, ob ich das leisten kann und ob ich das leisten will. Und man klar sagt, dann und dann bekommst du eine Antwort von mir. Manchmal ist das vielleicht aber noch was ganz anderes und dann steckt dahinter, dass da jemand ist, der eigentlich nicht Nein sagen kann, also nicht direkt darauf antworten kann. Der zu unsicher ist und sagt, ja, ich muss mal gucken und dann insgeheim darauf hofft, dass der andere das vergisst, nochmal nachzufragen. Und solche Menschen gibt es halt auch, von denen hört man nie ein klares Nein, nie ein klares Ja, sondern immer nur vielleicht oder ganz häufig vielleicht. das ist dann eine Strategie.
Aber da wird so. Man doch wahrscheinlich genauso wie der Ja- oder der Nein-Sager in so eine Schublade gesteckt. Da weiß man auch von vornherein, okay, wenn ich jetzt frage und ich ernte einen Vielleicht, dann wird da wahrscheinlich nichts draus, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dass das häufig so ist.
Wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dass das so ist, dann kann das schon passieren, dass man da so mit dieser Erwartung auch dran geht. Da hat man ja dann als Fragender durchaus die Möglichkeit, bei dem Vielleicht auch mal nachzufragen, zu sagen, vielleicht heißt das, du meldest dich nochmal, heißt vielleicht, eigentlich will ich es doch nicht so gern. Ja, also ich würde dann durchaus als Fragender direkt nachhaken und sagen, was bedeutet das vielleicht in dem Moment?
Oder eben auch darauf hinweisen, zu sagen, für mich wäre es wichtig, dass ich jetzt weiß, ob ja oder nein.
Genau.
Kannst du jetzt schon sagen und im Zweifel sagt derjenige, na gut, wenn ich es jetzt sofort sagen muss, dann vielleicht nein.
Entweder so oder aber ich kann darauf hinweisen, bis wann ich eine klare Antwort brauche. Na, die Möglichkeit besteht ja.
Mhm. Umgang mit dem eigenen Zeitbudget, da habe ich eben schon ein paar Mal das Stichwort genannt, das Zeitbudget. Wie kann man denn lernen dazu, zu entscheiden, ob man die Zeit findet, für jemanden anderen etwas zu tun, weil man sich ja selber schon so oft mit der Zeit verschätzt. Es gibt unvorhergesehene Dinge, die passieren, warum man irgendwo aufgehalten wird. Man steht im Stau, vielleicht ist ein Kind krank, vielleicht muss man noch irgendwo anders hin als geplant. Ein Termin zusätzlicher kommt dienstlich dazwischen. Dieses Zeitbudget, das ist sehr flexibel.
Das stimmt und das ist nicht immer hundertprozentig planbar. Manchmal kann man sich selber so eine Krücke bauen, indem man mal sich in einer stillen Stunde hinsetzt und selber ein wenig sammelt, was tue ich eigentlich alles für andere? So in bestimmten Situationen, sei es im Verein, ehrenamtlich, weil der Chef sagt, kannst du dieses oder jenes tun? Also tatsächlich mal sammelt, was tue ich für andere, was tue ich für mich? Das vergleicht und da so ein bisschen die Zeiten gegenüberstellt. Das kann einem manchmal selber tatsächlich die Augen öffnen über das, was man immer so macht, ohne sich Gedanken darüber zu machen. Spätestens in dem Moment, wo ich merke, dass ich nur noch hetze, nur noch von einem Termin zum anderen hetze oder nur noch von einer Aufgabenstellung zur anderen hetze, sollte ich mir mal diese Zeit tatsächlich nehmen, mir da genauer Gedanken zuzumachen und mir das mal differenziert anzugucken. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Also was tue ich für andere und bleibt überhaupt noch Platz fürs eigene Bedürfnis?
Genau. Na, und da auch nochmal zu gucken, was verschiebe ich eigentlich seit Monaten schon, was ich immer mal gerne machen möchte und wo ich immer denke, diese Woche geht es nicht, aber nächste Woche. Und dann stelle ich fest, ich muss es schon wieder verschieben, weil ich keine Zeit habe. Und da sich nochmal wirklich die Zeit zu nehmen, das kann manchmal eine Viertelstunde sein, das kann schon ausreichen. Sich die Zeit zu nehmen, sich da wirklich differenziert mit auseinanderzusetzen, das kann sehr hilfreich sein.
Zum Zeitbudget gibt es, finde ich, unterschiedliche Kalendertypen, vielleicht nenne ich sie jetzt mal so. Es gibt diejenigen, die dann eben sagen, okay, wenn ich diese Woche nicht schaffe, schreibe ich es direkt nächste Woche in den Kalender. Die sind komplett kalenderdiktiert. Es gibt die anderen, die sich dann noch diese Freiräume lieber lassen, um spontan was zu entscheiden. Was ist denn da zuträglicher? Weil je mehr Platz ich ja lasse, umso eher ist auch wieder die Möglichkeit, dass da was in die Nische eben reingefüllt wird.
Ja, also ich glaube, da gibt es kein Rezept. Da kann ich jetzt bei beide Dinge, die Sie benennen, können sinnvoll sein. Das hängt sehr davon ab, wen ich vor mir habe. Ich glaube, es ist wichtig herauszufinden, was braucht jeder Mensch persönlich für sich und was hilft ihm, sein Zeitbudget halt auch für Dinge freizuhalten, die er dann gerne machen möchte. Na, bei dem einen ist es sinnvoll zu sagen, ich plane freie Zeit ein und streiche mir das tatsächlich regelrecht im Kalender raus, diese Zeit, und weiß dann, da vergebe ich auch keinen anderen Termin oder mache ich nichts anderes. Für andere ist es wichtiger zu sagen, ich gucke mal, was spontan passiert. Ne?
Wie viel Zeit des Tages sollte man denn verplanen? Gibt es da denn irgendwie vielleicht eine Zahl, die man nennen kann? 50%, 80%? Die meisten verplanen ja 100% und dann kommt man nicht mehr hin mit den Zwischenfällen, die da einem vielleicht zwischendurch noch ein bisschen
also
Zeit stehen.
100% zu verplanen, das funktioniert einfach nicht. Eben weil es spontan immer Dinge dazwischen gibt, die man einfach nicht einplanen kann. Ich glaube, auch das hängt, also wie viel Prozent man verplanen muss, auch das hängt einfach vom gesamten Umfeld ab. Also muss ich jetzt meine berufliche Zeit planen, da muss ich anders mit umgehen, als wenn ich meine Freizeit in irgendeiner Form einteile. Auch da kann ich jetzt keine absolute Zahl sagen, was sinnvoll ist. Ich glaube, da muss man von Situation zu Situation gut gucken, was passt.
Also lieber ein bisschen gut Puffer lassen.
Ja, ja, auf jeden Fall, weil der Puffer wird auf jeden Fall gefüllt werden.
Grenzen setzen, Nein sagen ist unser Thema heute in der Domradio-Beratung noch eine Stunde lang und gleich wollen wir uns mit der Kindererziehung beschäftigen. Die Domradio-Beratung. Probleme mit dem Nein sagen haben ja in der Regel eher die Erwachsenen. Kleine Kinder beispielsweise äußern oft lautstark ihre Bedürfnisse und gerade wenn sie noch ganz klein sind, sagen sie ganz bestimmt Nein. Das Nein ist auch ganz wichtig für die Kinder und da ist aber die Frage jetzt auch unseren Gast an Edith Thelen von der katholischen Familienberatungsstelle in Kerpen. Wird das Nein durch die Erziehung abtrainiert?
Also ich glaube, dass das teilweise tatsächlich abtrainiert wird. Wenn die Erziehung gut funktioniert, dann lernt das Kind auch Nein zu sagen, auch am Beispiel von den Eltern, wenn es erlebt, dass Eltern auch mal Nein sagen. Häufig passiert es aber, dass über Bedürfnisse und Vorstellungen von Kindern tatsächlich einfach hinweggegangen wird. Also ich bin wahrlich kein Mensch, der sagt, wenn ein Kind Nein sagt, dann muss ich dem immer nachgeben oder ich muss einem Kind alles erlauben, egal in welche Richtung das geht. Aber ich bin schon der Meinung, dass man Äußerungen von Kindern ernst nehmen sollte. Und wenn Kinder Nein sagen, dann hat das ja zunächst einmal den Sinn, dass Kinder auf die Art und Weise sehr deutlich ausprobieren, eine eigene Meinung zu sagen, eine eigene Position zu sagen. Manchmal probieren die auch einfach nur aus mit ihrem Nein, wie reagieren denn die Erwachsenen jetzt? Das ist auch spannend zu sehen, wie Erwachsene darauf reagieren, auf dieses Nein. Die Gefahr liegt wirklich darin, dass man gerade bei sehr kleinen Kindern oft darüber hinweggeht und das überhaupt nicht mehr registriert, was die Kinder da eigentlich von sich geben. Und das führt dann dazu, dass die Kinder irgendwann aufgeben, Nein zu sagen.
Das heißt, die setzen eigentlich ganz deutlich eine Grenze, wenn sie irgendwas nicht wollen, wenn sie vielleicht von einem Spielplatz nicht weg wollen, wenn sie irgendwo nicht hin wollen, wenn sie was nicht essen wollen.
Genau, Kinder setzen an vielen Stellen Grenzen. Und das ist im Prinzip ist das auch gut so. Und letzten Endes, das in anderen Situationen auch schon mal gesagt, ist das die beste Form, wie man Kinder auch vor Übergriffen anderer Menschen schützen kann, dass sie lernen, selbstbewusst auch sich abzugrenzen und ein Nein zu sagen.
Aber Sie haben ja gerade gesagt, dass das die Kinder so ein bisschen verlieren oder hinterher aufgeben, Nein zu sagen. Ist das dann nicht auch eine Gefahr, die da drin steckt?
Doch, da steckt eine große Gefahr drin. Eben wenn in dem Moment, in dem Kinder lernen, ja, ich bin nur dann anerkannt, ich bin nur dann etwas wert, ich werde nur dann gemocht, wenn ich immer Ja sage oder wenn ich immer das tue, was man mir sagt. So, aber man kann ja durchaus sich mit Kindern auch auseinandersetzen und kann sagen, ich weiß, dass du gerade nicht ins Bett willst, ja, aber du bist so müde und morgen kannst du gar nicht aufstehen, deshalb gehst du jetzt trotzdem ins Bett. So, das, ne, dann geht man nicht über das Nein hinweg. Und setzt dennoch auch als Erwachsener eine Grenze. Das ist ja auch notwendig. Kinder wachsen ja auch durch die Grenzen der Eltern. Ne? Grenzen von Eltern oder ein Nein von Eltern kann ja durchaus eine sinnvolle Begrenzung sein, ein Halt auch sein, Orientierung für Kinder sein. Ne?
Es gibt natürlich, Sie sagen das, die Eltern, die vielleicht die Bedürfnisse des Kindes nicht sehen und die Grenze ständig setzen, die dieses Nein nicht akzeptieren, sodass das Kind das gar nicht mehr probiert, diese Grenze zu setzen. Aber es gibt auch die Eltern sicherlich, die genau ihren Kindern diese Bitten nicht abschlagen können, die dann eben sagen, na gut, dann lesen wir noch eine Geschichte oder zwei oder drei und sie sind hinterher selber am Ende.
Ja, die sind hinterher selber am Ende und da kommt noch eine andere Seite, deshalb ist das so schwierig in der Kindererziehung, da wirklich ein gutes Maß zu finden, guten Umgang mit zu finden. Kinder, deren Eltern nie Nein sagen, sondern immer dem Willen der Kinder nachgehen, bringen den Kindern im Grunde bei, dass es keine Grenzen gibt. Kinder entwickeln Allmachtsfantasien, so als ob sie alles könnten, alles bewirken könnten, was auch völlig unrealistisch ist. und die Kinder entwickeln sich zu absoluten Tyrannen, weil die letzten Endes auch keine Begrenzungen erleben und überhaupt nicht erleben auch, wie ist das denn mit Frustration umzugehen? Wie ist das denn damit umzugehen, dass mir jemand sagt, nein, das geht jetzt nicht? Das müssen Kinder ja auch lernen.
Wie früh fängt man denn damit an, dass man den Kindern das zeigt, dass man den Kindern diese Grenzen deutlich macht? Gibt es so einen Punkt, wo man dann sagt, da ist es schon fast zu spät?
Also meiner Meinung nach geht das mit dem ersten Lebenstag, geht das los, wo Kinder versuchen durch ihr Verhalten, durch Schreien, durch Lautäußerungen, durch Bewegungen Bedürfnisse deutlich zu machen. Und Eltern, die versuchen überhaupt erstmal die Bedürfnisse von Kindern wahrzunehmen, die sind auf einem guten Weg. So, wie gesagt, das heißt noch lange nicht, dass ich deshalb allen Bedürfnissen immer nachgeben muss, aber ich muss sie erstmal wahrnehmen.
Da fängt es eigentlich schon an. Viele Hebammen sagen, ja, den ersten Monaten kann man ein Baby nicht verwöhnen, da kann man es immer hochnehmen.
Ja,
dann gibt es aber vielleicht Menschen, die in einer anderen Generation groß geworden sind, die sagen, Mensch, jetzt trägst du das Kind wieder rum, jetzt verwöhnst du es aber. Geht das da schon los so früh?
Meinen Sie, jetzt geht es mit dem Verwöhnen los oder was meinen Sie? Ich glaube tatsächlich, Kinder im ersten Lebensjahr, die können sie nicht verwöhnen. So, wenn sie darauf aus sind, natürlich gibt es da Situationen auch, wo man sagen muss, das geht gerade nicht. Wenn ein Kind versucht, zur heißen Herdplatte zu rennen oder zum offenen Kamin zu krabbeln, dann muss man es da wegnehmen. Oder wenn es bestimmte Schubladen aufmacht, ja, dann muss man da auch eine Grenze setzen. Das ist völlig klar. Das hat aber nichts mit Verwöhnen zu tun. Wenn ein Kind auf der anderen Seite weint, es kann sich noch nicht ausdrücken, es kann noch nicht sagen, was es braucht, dann muss ich zunächst mal ja versuchen, auf irgendeine Art und Weise rauszukriegen, was das Kind denn möchte. Auf der anderen Seite können Kinder, wenn man aufmerksam dahin guckt und das versucht wirklich wahrzunehmen, schon sehr, sehr früh deutlich machen, wo bei ihnen Grenzen sind, was sie wollen, was sie nicht wollen. Also ich erinnere mich an eine Situation, da war mein Enkel 5 Monate alt, war auf dem Arm meiner Tochter, die kam zu Besuch und natürlich, ne, als stolze Oma hätte man gern den Kleinen dann auch mal auf dem Arm. Und ich bin hingegangen, habe ihn angesprochen und er drehte sich zunächst einmal demonstrativ von mir weg und schob mir auch die Hand so entgegen. So, das war eine sehr deutliche Geste, nein, ich will das jetzt gerade nicht. Viele Erwachsene gehen über sowas hinweg, sagen dann, ah, nun komm doch mal zur Oma, ne? Oder, oh, warum, du bist ja ein böses Kind, warum drehst du dich denn weg oder wie auch immer. Das ist schon der Anfang vom Ende im Grunde. Das ist so etwas, wo man deutlich über Bedürfnisse und Signale von Kindern hinweggeht.
Das heißt, da in dem Falle, wo die Großeltern sich das Kind auf den Arm schnappen, sind die Bedürfnisse der Großeltern dann im Vordergrund, richtig, die sagen, ich möchte aber das, ja, Kind jetzt gerade, genau, hier betütteln.
Genau. Anstatt in dem Moment wahrzunehmen, dass das Kind vielleicht erstmal eine Zeit braucht, bis es von selber auf die Großeltern zugeht.
Das Ganze ändert sich, wenn die Kinder dann anfangen, sprechen zu lernen. Da werden wir gleich noch drüber reden. Die können dann ganz deutlich verbal dieses Nein äußern, nicht nur körperlich mit der Geste. Die Domradio-Beratung. Schon Babys und ganz, ganz kleine Kinder, die noch nicht sprechen können, die sagen Nein oder die gestikulieren, die wehren ab. Wenn die Kinder ein bisschen größer sind im Kindergarten, da werden natürlich auch Grenzen gesetzt. Da setzt auch manchmal die Gruppe oder andere Kinder setzen Grenzen, was sicherlich gut ist, um zu wissen, wo es lang geht für Kinder. Aber wie sieht das denn aus mit diesem Grenzen setzen und Nein sagen im Kindergartenalter? Ist es so, dass die Kinder das da noch gut können, Frau Thelen?
Ja, also in der Regel können die Kinder das in dem Alter noch ganz gut. So, man spricht ja gerade in dem Alter auch immer von diesem Trotzalter, ne? Und das ist ja etwas in dem oder eine Entwicklungsphase von Kindern, in dem Kinder zunächst einmal, egal, ich habe immer gesagt, egal was es ist, ich sage erstmal Nein, ne? Zunächst mal versuchen, so eine eigene Position dem Erwachsenen auch gegenüberzusetzen. Sie entdecken, dass sie einen eigenen Willen haben. Das geht in dem Alter schon etwas bewusster, als das bei kleinen Kindern ist. Und die probieren sehr bewusst auch aus, wie reagieren Erwachsene darauf. Insofern, glaube ich, ist das Kindergartenalter nochmal ein ganz wesentlicher Entwicklungszeitraum, in dem Kinder lernen können, wie geht man mit einem Nein um, wie geht man mit meinem eigenen Nein um, aber auch, wie gehe ich mit dem Nein von Erwachsenen um. Das ist eine ganz wesentliche Lernerfahrung, die die Kinder da machen. Und das alles immer mit dem Blickwinkel darauf, wie ernst genommen werde ich eigentlich damit. Na?
Ist es manchmal schwierig, weil Eltern selber jetzt zum Beispiel vielleicht oder auch Großeltern beleidigt sind, weil vielleicht das Kind gerade nicht das möchte, was man selber von ihm möchte?
Dieser moralische Druck, der da immer mitschwingt, gerade bei diesem Beleidigtsein, der setzt Kinder ungeheuer unter Druck. Und das muss man denen auch gar nicht großartig sagen als Erwachsener, das spüren die. Das führt manchmal dazu, dass Kinder weniger die eigene Meinung auch bekunden. Ne, weil sie merken, da ist so ein moralischer Druck. Großeltern, Eltern, Tanten, Onkels sind beleidigt, wenn ich mich denen nicht zuwende. Dann wird über Beziehung und Liebesentzug gearbeitet. Das können Kinder ganz schlecht ertragen. Die können gut ein Nein von Erwachsenen ertragen oder auch von anderen Kindern, wenn sie sich der Beziehung sicher sind. Ja, aber wenn sie das Gefühl haben, damit ist verbunden, dass sich jemand von mir abwendet, damit können Kinder, kleine Kinder ganz, ganz schlecht
umgehen. Aber das wird ja dann auch manchmal ausgenutzt. Da muss man nur auf den nächstgelegenen Spielplatz gehen. Das Kind will abends nicht nach Hause. Nein, ich will nicht gehen. Ich möchte weiter spielen. Und die Eltern sagen, ja, dann gehe ich ohne dich. Mhm. Das hört man ganz oft.
Das hört man ganz oft. Und ich finde es jedes Mal, wenn ich es höre, entsetzlich. Weil das eigentlich, wenn ich es mal allein vom Biologischen her mir angucke, das ist ein Todesurteil für Kinder. Und das machen sich Erwachsene gar nicht klar. Die sagen zwar, naja, ich mach's ja nicht wirklich. Also man muss sich da wirklich überlegen, welche Botschaft gebe ich da einem Kind. Wenn ich einem Kind vermittle, ich kündige etwas an, was ich dann doch nicht tue, vermittle ich die Botschaft, das Kind muss mich nicht ernst nehmen. Wenn ich tatsächlich etwas weggehe in so einem Fall, vermittle ich dem Kind die Botschaft, mir ist völlig egal, was mit dir passiert, ich lasse dich alleine. Und das setzt Kinder so in Not tatsächlich, dass die alles dran setzen werden, um den Eltern wieder zu gefallen und um mitzukommen. Und die sind in solchen Situationen völlig hilflos.
Was würden Sie denn zum Beispiel solchen Eltern auf dem Spielplatz empfehlen zu sagen, wenn das Kind wirklich sagt, ich komme nicht mit?
Wenn das Kind sagt, ich komme nicht mit, was ja oft passiert ist, dann können Eltern durchaus hingehen und können sagen, du, wir müssen aber jetzt trotzdem nach Hause gehen. Und im Zweifelsfall muss ich ein Kind auch schon mal, ne, Kindergartenkinder kann ich auch schon mal auf den Arm nehmen und die wegtragen. Das kann natürlich passieren, dass ein Kind dann schreit und weint und damit zum Ausdruck bringt, ich will das aber absolut nicht. Was in solchen Momenten dann fatal wäre, aus meiner Sicht, wäre dann auch wieder zu sagen, das ist mir egal, ob du schreist oder du musst überhaupt nicht schreien, stell dich doch nicht so an, es passiert dir doch nichts. Das sind auch so Äußerungen, die man dann häufig hört und die Kindern auch wiederum signalisieren, man nimmt sie nicht ernst. Ich glaube, was man Kindern schon sagen kann, ist, also vermitteln kann, ist, dass man auch versteht, dass die gerne weiterspielen wollen. Dass man auch verstehen kann, dass es auf dem Spielplatz viel schöner ist, als jetzt nach Hause zu gehen. Oder dass man auch verstehen kann, dass das Kind einfach traurig ist und weint oder schreit, wütend ist. Also die Gefühle des Kindes erstmal ernst nimmt. Und dennoch muss man nach Hause gehen, weil man was essen muss, weil die Zeit um ist, weil man etwas anderes erledigen muss, weil man vielleicht einfach ins Bett muss.
Aber wenn man das alles versucht zu erklären, dann kommt man in Diskussionen rein mit kleinen Kindern. Ja. Und das wegen einem kleinen Nein, ich will nicht mit.
Es geht mir nicht um Diskussionen, es geht mir um eine Haltung, die dahinter steckt. Mit kleinen Kindern kann man nicht diskutieren. So, man kann auch nicht davon ausgehen, die verstehen das alles rein rational. Das, was Kinder aber verstehen, und zwar unbewusst verstehen, ist die Haltung, die dahinter steckt. So, und es reicht manchmal schon, wenn ich sage, oh, jetzt bist du aber ganz traurig. So, und gehe dann mit dem Kind nach Hause. Ja, also vermittel erstmal nur, ich kann dein Gefühl im Augenblick verstehen. Das spüren die intuitiv. Das ist ein ganz andere, da kommt eine ganz andere Wirkung beim Kind auch an, als wenn ich sage, Mensch, stell dich nicht so an oder hör auf zu schreien oder ne, wie auch immer.
Der Einflussbereich Schule, wenn der dazukommt, da werden sicherlich noch mehr Grenzen gesetzt. Da werden wir gleich drüber sprechen nach den Nachrichten um halb. Die Domradio-Beratung. Grenzen setzen, Nein sagen ist heute unser Thema. Wenn Kinder im Kindergarten sind, da können die noch vieles frei entscheiden. Die können ihre Spiele sich überlegen. Die können überlegen, wann sie in welche Spielecke gehen, mit wem sie spielen. Wenn es dann in die Schule geht, da kommen vielleicht noch ein paar Situationen dazu, die neu sind. Was ist also zum Beispiel, wenn Schüler es nicht wagen, sich zu behaupten? Oder wie ist das? Widerspricht man dem Lehrer besser nicht, sonst gibt es schlechte Noten. Edith Thelen von der katholischen Familienberatungsstelle in Kerpen. Welchen Einflussbereich hat denn die Schule aufs Grenzen setzen und Nein sagen?
Ja, also ich glaube, dass die Schule zunächst einmal natürlich in gewisser Hinsicht fortführt, was die Kinder so aus der Zeit vor der Schule schon an Entwicklungen erlebt haben. Wenn Kinder ein gutes Selbstbewusstsein aufgebaut haben in den ersten, ja, ich sag mal, 5, 6 Lebensjahren. Dadurch, dass sie erlebt haben, meine Grenzen werden auch akzeptiert, ich werde ernst genommen mit meinen Vorstellungen und gleichzeitig auch erlebt haben, dass sie manchmal auch ein Nein akzeptieren müssen, ohne dass davon die Welt untergeht, haben die, glaube ich, gute Chancen, auch in der schulischen Situation zurechtzukommen. Da gibt es natürlich viele Situationen, wo man sich nicht nach dem eigenen Gusto verhalten kann. Wenn ich Hausaufgaben machen muss, dann muss ich Hausaufgaben machen. Da nützt es auch nichts zu diskutieren mit einem Lehrer drüber. Das gehört einfach zu den Pflichten dazu. Oder ich kann nicht wie im Kindergarten irgendwann zwischen 8 und 9 aufschlagen, sondern ich muss halt um 8 Uhr oder zu einer bestimmten Zeit in der Schule sein. Auch da gibt es keine Diskussion drüber. Insofern ist das nochmal eine ganz andere Situation, aber ich denke, dass, wenn eine gute Basis gelegt ist, Kinder damit gut zurechtkommen können.
Das heißt, dass man seine Kinder auch dazu motivieren kann, auch durchaus mal in einer Situation Nein zu sagen, nicht jetzt zum Ja-Sager zu werden in der Schule?
Ja, ich glaube schon, dass das wichtig ist. Aber auch da ist es ja immer ein wesentlicher Punkt, wie das Nein gesagt wird. Es gibt Kinder, die haben nicht gelernt, gut damit umzugehen, sage ich jetzt mal. Das heißt, das sind so die, wo die Lehrer immer sagen, boah, der ist sowas von rotzfrech. Da kommen immer wieder Worte. So, also das heißt, wo Lehrer dann auch häufig mit Schülern aneinander geraten, bei denen sie so das Gefühl haben, der nimmt auch mich als Lehrer nicht ernst oder der nimmt auch seine Pflichten nicht ernst, der Schüler, die Schülerin.
Es ist aber doch auch viel zu schwierig für die Lehrer, die Bedürfnisse der Vielzahl von Kindern in der Klasse auch zu berücksichtigen. Ja,
das geht auch nicht. Man kann nicht alle Bedürfnisse berücksichtigen. Dennoch muss ich auch Schüler ernst nehmen. So, und wenn ich erlebe, es gibt immer Schwierigkeiten oder ein Kind hat bestimmte Probleme, in der Schule klarzukommen, dann halte ich es schon auch für notwendig, von Seiten der Lehrer sich mit den Kindern auseinanderzusetzen und zu gucken, gibt es etwas, was ich für dich tun kann oder gibt es andere Stellen, die vielleicht für dich etwas tun können? Können wir deine Eltern mit einbeziehen oder müssen wir Schulsozialarbeiter oder wie auch immer ansprechen, damit dir da jemand helfen kann?
In der Pubertät gibt es dann nochmal andere Reibereien. Da sind vielleicht einige Kinder auch schon nicht mehr so brav und sagen ja zu allem, was die Lehrer sagen, sondern da gibt es wahrscheinlich schon mal so eher Streitereien, wo der Jugendliche sich ungerecht behandelt fühlt, wo er eine Grenze setzt. Ist das gerechtfertigt?
Ich halte es schon für gerechtfertigt. Ich halte es immer für gerechtfertigt, wenn Menschen, egal welchen Alters, auch ihre eigenen Grenzen deutlich machen. Auch da muss ich wieder sagen, es hängt immer von der Situation ab und es hängt immer davon ab, wie ich das mache. Meiner Erfahrung nach ist es gerade bei pubertierenden Jugendlichen so, die sind natürlich sehr diskutierfreudig. Die haben verstanden, man kann mit Argumenten vielleicht auch weiterkommen. Die haben natürlich mehr Nerven als wir als Erwachsene und diskutieren uns manchmal in Grund und Boden, was erstmal ihr gutes Recht ist. So muss man ganz klar sagen. Das ist ja erstmal nichts Negatives. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass Jugendliche, die als kleine Kinder, als Kindergartenkinder gelernt haben, Erwachsene ernst zu nehmen. Das heißt, gelernt haben, wenn meine Mutter, mein Vater oder auch die Erzieherin im Kindergarten Nein sagt, dann meinen die das auch so. Die meinen das genauso, wie sie das sagen und führen das auch durch, ganz konsequent. oder mein Verhalten wird Konsequenzen haben in irgendeiner Form, dann sind die, wenn die in die Pubertät kommen, gar nicht so dramatisch, wie man das immer so von der Pubertät kennt. Weil die probieren natürlich aus, die probieren jeden Tag aus, sind meine Grenzen vielleicht an einer anderen Stelle, als sie gestern waren? Darf ich heute mehr, als ich gestern durfte? Ich werde ja jeden Tag älter. So, das ist auch, gehört zum Entwicklungsalter auch dazu, die Grenzen auszutesten und zu gucken, wo kriege ich eine blutige Nase und wo nicht. Dennoch können die, wenn die es als Kleinkinder schon gelernt haben, damit umzugehen, können die das auch als Jugendliche gut akzeptieren.
Das heißt, wenn man früh anfängt, wirklich konkret auch wirklich Grenzen zu setzen, auch dem Kind gegenüber ein Nein zu sagen, wo es auch notwendig ist, dass das einem auch später ein bisschen die Erziehung erleichtern kann.
Ja, erheblich. Also die Jugendlichen, die zu uns in die Beratungsstelle kommen, schildern ganz oft ihre Eltern als Menschen, bei denen sie eigentlich nie so ganz genau wissen, wo sie dran sind oder was sie von deren Äußerungen halten sollen. Es gibt Jugendliche, die sagen zu uns, wenn doch meine Mutter oder mein Vater endlich mal sagen würden, was sie wollen. So, die sagen dann immer, willst du nicht mal dieses oder jenes machen? Nee, will ich nicht. So, ja, wenn die aber gelernt haben von klein auf, dass Eltern die Kinder natürlich ernst nehmen auf der einen Seite und respektieren, auf der anderen Seite aber auch sehr klare Ansagen machen und sagen, ich möchte, dass du jetzt dieses oder jenes tust, dann können Kinder da und Jugendliche sehr viel besser mit umgehen, als wenn man das nicht so tut.
Pubertät ist eben auch eine Zeit der Machtkämpfe zwischen Eltern und Kindern, vielleicht zwischen den Jugendlichen und den Lehrern. Ist hier verloren, wenn ich Nein sagen kann? Von den Eltern, von den Erziehern her? Wer da nicht die Grenze setzen kann, weil sie sagen ja, man kann es sich erleichtern, wenn man frühzeitig damit anfängt. Wer da immer noch Schwierigkeiten mit hat, wenn die Kinder schon so groß sind, hat der es dann wirklich noch schwerer mit sein?
Der hat es sehr schwer, ja. Als Elternteil ist das, wenn die Kinder in die Pubertät kommen, oft sehr, sehr anstrengend, da diese Entwicklung nochmal in eine andere Richtung gehen zu lassen. Es ist sehr viel, also man ist nicht verloren. Man kann da auch in dieser Zeit noch einiges nachholen, nenne ich das mal. Oder versuchen, mit den Jugendlichen auf eine andere Ebene zu kommen. Aber es ist viel anstrengender.
Wir werden gleich zusammenfassen. Tipps zum Nein sagen und Grenzen setzen. Was kann man tun, um die Balance zu finden zwischen dem helfen wollen oder zwischen dem helfen möchten. Man muss also nicht immer zu allem Ja sagen. Man kann Nein sagen, vermutlich auch lernen. Mehr dazu gleich. Das Ja flutscht manchmal schnell raus und hinterher fühlt man sich fremdbestimmt und denkt, warum habe ich denn wieder Ja gesagt? Ich hätte mal besser Nein sagen sollen. Edith Thelen von der katholischen Familienberatungsstelle in Kerpen begleitet uns durch die Sendung. Haben Sie zusammenfassend Tipps zum Nein sagen und Grenzen setzen? Was kann man beherzigen?
Ja. Also ich glaube, so das Wichtigste ist für meine Begriffe, wenn man sich selber oft dabei ertappt, dass einem das Ja zu schnell rausflutscht, sich prinzipiell Zeit zu verschaffen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, wo wir ja heute ganz zu Anfang auch drüber gesprochen haben. Das heißt, wenn ich gefragt werde, ob ich einem anderen Menschen einen Gefallen tue, tatsächlich zunächst mal zu sagen, ich denke drüber nach und überlege es mir und sag dir Bescheid, ob ich das machen kann oder nicht. So, das halte ich für einen ganz wesentlichen Punkt. Damit kann ich dann immer gucken, habe ich dafür Zeit, habe ich dafür Muße, kann ich es tun oder passt es einfach im Augenblick nicht?
So. Kann man Nein sagen lernen oder ist das sozusagen so eine Art Zwischenschritt, dieses ich verschaffe mir Zeit?
Ich glaube, man kann das auch lernen. Ne? Wenn man, also der erste Schritt ist ja schon mal bei sich selber wahrzunehmen, dass ich nicht Nein sagen kann. So, das ist ja schon mal der erste Schritt in Richtung Veränderung. Wenn ich bei mir selber merke, es fällt mir schwer, Nein zu sagen, ist es wichtig, mal zu überlegen, woran liegt das eigentlich? An welchen Stellen fällt es mir vielleicht leichter, Nein zu sagen? Bei welchen Personen fällt es mir leichter? In welchen Situationen geht es vielleicht besser? Also tatsächlich mal das eigene Verhalten so ein bisschen in einer stillen Stunde zu analysieren und dann zu überlegen, auf welche Art und Weise kann ich denn Nein sagen, ohne jemanden anders zu verletzen. Die Sorge hat man ja auch immer.
Es gibt ja eine Erwartungshaltung auf der anderen Seite.
Genau.
Ja.
Manchmal hilft es auch, wenn man bei sich selber überlegt, was hilft mir oder wie geht es mir denn, wenn ich jemanden anders um Gefallen bitte und der sagt mir Nein. So, welches Nein kann ich gut akzeptieren und was kann ich überhaupt nicht akzeptieren? Das hilft manchmal auch, so selber ja Schritte zu gehen, wie man denn sein eigenes Verhalten verändern kann.
Ich fand es spannend noch, Sie hatten mal gesagt, man solle so eine Liste vielleicht führen, wo man sich so ein bisschen beobachtet.
Genau.
Was tut man eigentlich für sich selber?
Ja, das, also die Liste war da ja bezogen auch darauf, mal so dieses Zeitbudget in den Blick zu nehmen, ne, und zu gucken, wie viel Zeit verwende ich denn eigentlich für die Dinge, die ich selber erledigen muss oder erledigen möchte, und wie viel Zeit verwende ich für andere, so, um da ein bisschen einen Überblick zu kriegen und sich selber nicht immer so übers Ohr zu hauen und zu überfallen.
Ist das Nein-Sagen-Lernen so ein bisschen Typsache?
Ja, Typsache, das ist das eine, es fällt dem einen sicher leichter als dem anderen, aber es ist auch einfach eine Erziehungssache, das muss man ganz klar sehen. Wenn Kinder als Kleinkinder schon lernen, ernst genommen zu werden und wie kann ich auch mit einem Nein eines anderen umgehen, haben die es auch als Erwachsene leichter.
Welche Tipps würden Sie da Eltern noch an die Hand geben?
Kinder ernst nehmen mit ihrem Nein, versuchen zu verstehen, womit das Nein zusammenhängt. Und auf der anderen Seite klar und ehrlich die eigene Meinung auch sagen und vertreten.
Die Domradio-Beratung war das. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Domradio, Frau Thelen. Edith Thelen war hier von der katholischen Familienberatungsstelle in Kerpen. Ich heiße Dagmar Peters und freue mich, dass Sie zugehört haben heute, die Domradio-Beratung zum Thema Grenzen setzen, Nein sagen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.